Founder Talks, der Podcast zu den Themen Startup, Existenzgründung, Unternehmensnachfolge und Innovation.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Founder Talks. Mehr als jede zweite Frau trägt laut Studien den falschen BH. Für Linda Durisch ist das kein individuelles Problem, sondern ein Systemfehler der Modeindustrie. Mit Mein hat sie gemeinsam mit ihrem Mann Matthias Durisch ein Schweizer Fashion-Tech-Startup gegründet, das BHs nicht mehr in Standardgrößen denkt, sondern auf Basis eines KI-gestützten Smartphone-Scans individuell konstruiert und on-demand in Europa fertigt. Das Ergebnis? Keine Standardgrößen, keine Lagerbestände und kaum Retouren. Und der Anspruch, Kleidung künftig grundsätzlich vom Körper her zu denken. Im Founder Talk spreche ich heute mit Linda Durisch von Mein über Komfort, Technologie, Nachhaltigkeit, Skalierung, die Gründung als Paar und darüber, warum Mein nicht nur Unterwäsche verkaufen will, sondern einen neuen Standard für individualisierte Begleitung setzen möchte. Hallo Linda, schön, dass du Zeit für den Founder Talk hast.
Hey Holger, ja, mega cool, dass es geklappt hat. Danke, dass ich da sein darf.
Okay, klasse. Lass uns doch bitte gleich einsteigen. Mein, spricht man das aus? Mein?
Das ist korrekt, ja. Mein, when it's made for me, it's mine. Das war die Idee dahinter.
Okay, alles klar. Okay, Mein verspricht nicht weniger als eines der ältesten Systeme der Modeindustrie zu hinterfragen. Standardisierte BH-Größen. Bevor wir gleich über Technologie, KI und Skalierung sprechen, zuerst die Frage, was ist Mein und wie erklärst du Mein jemanden, der eure Produkte noch nie gesehen hat? Ist Mein eher ein Lingerie-Brand, ein Fashion-Tech-Startup oder eine Plattform für individualisierte Bekleidung?
Mein ist eine BH-Marke, bei der du ganz bequem von zu Hause mit einem KI-Scan dein maßgefertigten BH bestellen kannst. Somit sind wir eine BH-Marke, nutzen aber ganz, ganz viel Technologie, um das möglich zu machen. Damit sind wir auch ein Fashion-Tech-Startup und zeigen jetzt eigentlich anhand des BHs, wie man die Bekleidungsindustrie neu denken kann und verändern kann. Und somit sind wir auch in Zukunft eine Plattform für individualisierte Bekleidung. Also somit eigentlich alles drei, was du gefragt hast, Holger.
Du sagst sinngemäß, viele Frauen glauben, ihr Körper sei das Problem, dabei funktioniert schlicht das System nicht. Du hast es ja gerade auch schon gesagt, das soll ja dann später auch mit Individualisierung auf andere Bekleidungsstücke transferiert werden in irgendeiner Art und Weise. Aber viele denken ja auch, ich bin zu klein, zu dick und so weiter und so fort. Warum ist das so? Warum funktioniert das System nicht und was meinst du damit konkret?
Tatsächlich ist es so, dass aufgrund von der Industrialisierung die BH-Marken oder die Bekleidungsindustrie natürlich immer mehr Richtung Margenoptimierung entwickelt hat und somit aufgrund von Standardgrößen und Maßtabellen Bekleidung immer weiter optimiert hat darauf. Und das hat aber zur Folge, dass letztendlich nur 12% von allen Frauen einer Standardgröße entsprechen. Und viele Frauen wissen das aber gar nicht, oder? Die gehen dann in den Laden und das passt alles nicht. Und dann denken sie, sie sind das Problem. Und so wird es einem auch mit Marketing suggeriert. Und das ist für uns mit Anlass, um da mal Veränderungen in den Markt zu bringen.
Gut, und du bist guter Hoffnung, dass ihr die Veränderung auch tatsächlich schafft. Der eigentliche Systemfehler ist doch die Größenlogik insgesamt in der industriellen Massenproduktion.
Ja, und das Optimieren, oder? Aufgrund von das Optimieren eigentlich immer, sagen wir, mehr rausholen bei weniger Größen und okay. Ja. Also jetzt vor kurzem ist wieder ein BH-Brand rausgekommen mit einem BH in den Größen SML, XL. Und angesichts dessen, dass, dass es kein Körper dem anderen gleicht, wir alle unterschiedlich sind im Umfang, in der Größe und dann noch die dreidimensionale Brust dazu kommt, oder? Also kann das System irgendwie nicht aufgehen.
Okay, ja, das ist total einleuchtend. Was ist denn jetzt eure Vision? Wie wollt ihr das ändern? Diese industrielle Standardisierung, geht es darum, den perfekten BH zu bauen oder darum, die Art zu verändern, wie Kleidung künftig grundsätzlich entsteht? Wie wollt ihr da rangehen?
Das Ziel ist, das Endziel ist der perfekte BH, das perfekte Produkt für jede einzelne Person. Und um das hinzubekommen, haben wir die Produktionsprozesse und Einkaufsprozesse komplett von Grund auf neu gedacht. Das heißt, wir denken nicht in Maßtabellen, sondern wir denken in datengetriebenen Sätzen, wie sind Körperformen und wie muss man eine Produktion entsprechend so gestalten, dass man BHs produzieren kann in Einzelanfertigung, dass das aber auch wirtschaftlich interessant ist.
Ja, nimm mich doch mal mit durch den Prozess. Eine Kundin kommt auf die Website. Was passiert dann? Von der Bestellung bis zur Lieferung. Wie läuft das ab?
Also du kannst heute bei uns auf den Shop gehen und dir dein Wunschmodell aussuchen. Und dann wirst du eigentlich direkt auch schon gefragt, ob du dein Profil erstellen möchtest, also dein Körperprofil. Und das machst du, indem du auf einen Button klickst und dann öffnet sich ein kleines Fenster und du wirst Schritt für Schritt durch diesen Scan-Prozess geleitet. Dafür bist du am besten zu Hause an einem privaten Ort, wo du dich auch auf Unterwäsche ausziehen kannst oder sehr, sehr eng anliegende Kleidung. Also es ist im Büro meistens nicht möglich. Und dann ist es so, dass du erstmal durchgeführt wirst. Du musst ein paar Fragen beantworten, wie groß du bist, wie alt du bist, wie schwer du bist, was du für eine BH-Größe heute ungefähr trägst. Dann kommst du in den Bereich, da musst du Bilder auswählen und dann geht's eigentlich direkt schon in den Scan-Prozess. Dafür musst du einfach dein Handy an die Wand am Boden stellen, drei Schritte zurück machen, dich in Unterwäsche davor einmal im Kreis drehen und dein Gesicht wird direkt geblurrt, der Hintergrund wird gelöscht und dann diese Aufnahmen, die daraus entstehen, die werden anonymisiert, also ohne deine Identität verarbeitet und dann kommen weit über 100 Körperdaten wieder zurück, die dann in deine individuelle BH-Datei übersetzt werden.
Wow, hört sich sehr anspruchsvoll an, muss ich ehrlich zugeben.
Tatsächlich sind die Prozesse im Hintergrund natürlich sehr, sehr komplex, aber der Scan-Prozess selber, den haben wir so einfach wie möglich für die Kunden gestaltet. Also Genau. Es ist wirklich super simpel.
Super simpel für die Anwender, für die Kunden, aber was im Hintergrund läuft, ist komplex. Okay, habe ich verstanden. Ihr bewegt euch mit Mein in einem sehr persönlichen Bereich, Körperdaten, Passform, Unterwäsche, du hast ja gerade selber gesagt, über 100 Daten werden erhoben. Wie schafft ihr Vertrauen? Auch gibt ja auch sowas wie Datenschutz.
Ja, absolut. Das war uns sehr, sehr wichtig, dass wir da, also ich habe immer gesagt, ich mache nichts, was ich nicht selber auch machen würde. Und dann jetzt ist es so, oder die Daten, also du musst selber nicht nackt sein. Wir haben es hinbekommen, den Scan-Prozess den so zu gestalten, dass die Ermittlung der Daten so perfekt ist, dass du nicht nackt sein musst. Und das ist zum Beispiel schon eine Barriere, die ich sehr wichtig finde. Also nirgendwo schwirren nackte Brustbilder rum. Und auch, sagen wir, die Bilder, die entstehen, oder die werden nie mit deiner Identität verknüpft. Also die sind an keinem Ort gespeichert mit deinem Namen. Und genau, das Gesicht wird geblurrt, der Hintergrund wird gelöscht. Und das waren alles so Kriterien, die extremst entscheidend sind dafür, dass das sicher ist.
Mhm. Ja, absolut. Also personenbezogene Daten dürfen eben nicht verknüpft werden. Das ist ganz klar, weil dann unter Umständen bei einem Hackerangriff oder sonst was dann auch ziemlicher Schmuh damit getrieben werden kann. Okay, aber jetzt Das war praktisch Hard- und Software, die dahinter steht. Aber lass uns doch mal über die Produkte reden, die ihr habt. Und zwar, welche Modelle gibt es denn inzwischen bei Mein? Und ja, wie werden die entsprechend angepasst? Erzähl mal ein bisschen über eure Kollektion.
Also heute gibt es zwei unterschiedliche BH-Modelle bei uns im Shop. Einmal das Modell Mia und das Modell Ella und die auch dann in unterschiedlichen Stärken, einmal plain und einmal ohne plain. Und beide Modelle unterscheiden sich letztendlich in der Tiefe des Ausschnitts und in dem Unterbrustband und wie breit die Träger sind und wie der Rücken gestaltet ist und wie viel Unterstützung von der Seite kommt. Und wir würden Mia tatsächlich eher für eine Frau empfehlen, die eine kleinere Brust hat. Also ich hätte gesagt, was man so kennt von einem C-Körbchen oder kleiner. Und BHL gibt wirklich mehr Halt. Also da ist, dass die Brust nochmal kompakter eingepackt ist. Es gibt mehr Seitenunterstützung und die Träger sind breiter gestaltet und somit mehr Support für die Frau.
Ganz individuell, also Mia und Ella, was steckt denn hinter den Namen?
Wir haben beide BHs nach unseren Töchtern benannt, Mia und Ella. Und das soll uns eigentlich tagtäglich daran erinnern, wofür wir das machen. Also für die nächste Generation an Frauen nicht mehr sich in Standardgrößen zurechtfinden müssen.
Ich habe gelesen in den Informationen, die ich vorab bekommen habe, es gibt auch eine Plain-Version. Was sind da die Unterschiede? Gibt es eine Komfort-Version oder wie sieht das Ganze aus?
Wir sagen immer, Plain ist butterweich und den spürt man kaum. Also da merkt man gar nicht, dass man einen BH anhat, weil der so soft ist. Und die Ursprungsversion, also ohne Plain, da ist unser Custom Silicon Frame, also der ist einfach in doppelter Ausführung im normalen Modell drin. Und der gibt wirklich Halt und Support. Okay. Also das ist ein maßgefertigter Bügel, der sich um die Brust schmiegt.
Ihr fertigt auch maßgefertigte Slips an, also nicht nur BH, sondern auch die Slips dazu. Ist das eher eine Ergänzung zum BH oder schon Teil einer größeren Produktlogik?
Also unserem System steht eigentlich, sind keine Grenzen gesetzt. In Zukunft wird es auch Bikinis geben, es wird die Sport-BHs geben, es wird Still-BHs geben. Also wir denken da schon sehr, sehr weit. Und dass man einen passenden Slip jetzt zum BH als erstes mit anbietet, war einfach am naheliegendsten, dadurch, dass Frauen meistens ihre Unterwäsche auch in Kombination kaufen.
Viele Startups, egal was für Produkte sie erzeugen oder aber auch andere Unternehmen, denken im Produkt Nutzen. Bei euch habe ich aber den Eindruck, dass es ganz stark auch um das emotionale Aha-Erlebnis geht. Oh, das ist cool, endlich mal einer, der passt und so weiter. Was berichten denn die Kundinnen, wenn sie zum ersten Mal einen wirklich passenden BH tragen?
Also uns erreichen tagtäglich wirklich wundervolle Nachrichten von den Kundinnen. Und eine, die mich sehr berührt hat, war zum Beispiel die von einer 89-jährigen Frau, die gesagt hat, jetzt hat sie ihr Leben lang nach dem perfekten BH gesucht und den bis dahin eigentlich nicht gefunden. Und jetzt ist sie so alt, oder? Und jetzt kommen wir mit Mein um die Ecke und jetzt hat sie endlich einen BH gefunden, der ihr wirklich passt. Und ja, das ist natürlich eine der schönsten Rückmeldungen, die man bekommen kann als Gründer.
Ja, und die Kundin endlich mit 89 hat sie lang warten müssen, bis es soweit ist.
Ja, tatsächlich.
Absolut. Ihr macht auch eine Werbekampagne, habe ich gesehen, die heißt Same White, Always Different. Was steckt hinter der Idee dieser Kampagne und wo kann man die denn sehen? Läuft die im Fernsehen, im Kino oder wie läuft das?
Leider sind wir noch nicht so groß, dass wir uns Fernsehwerbung leisten können, aber man sieht sie natürlich bei uns auf dem Shop und auch auf unserem Instagram-Kanal. Da geht es letztendlich darum, dass wir einen weißen BH gelauncht haben und darauf aufmerksam machen wollten, dass dieser BH wirklich für jede Frau individuell gefertigt wird, weil wir alle individuell sind. Also wir sind alle anders und es gibt nicht eine Person, die der anderen gleicht. Und es ist zwar das gleiche Weiß vom BH, Aber dieser BH ist für jede Frau individuell gemacht und lässt jede einzelne entsprechend strahlen.
Ja, wenn das kein Argument ist, dann weiß ich auch nicht. Also richtig toll. Aber jetzt kommen wir mal zu euch als Unternehmen. Du hast bereits rund 15 Jahre dich mit Passformtechnologie beschäftigt. Warum ist Mein denn genau jetzt entstanden? Was war der Auslöser?
Heute stehen wir an einem Punkt, dass die Technologie so weit ist, dass es das System möglich macht. Also ich habe vor 15 Jahren schon meine Masterarbeit zu dem Thema geschrieben. Und das Ergebnis meiner Masterarbeit war, dass es nicht möglich ist. Bodyscanner waren zu teuer und zu groß. Sagen wir, man konnte das individuelle Empfinden von jeder Frau noch nicht in Datensätze perfekt umwandeln. Und da stehen wir heute mit KI und Scan-Technologien, mit dem Handy, an einem ganz anderen Punkt, dass man das genau diese ganze Problematik, die vor 15 Jahren noch da war, heute technologisch gelöst wurde und somit unser System möglich wird. Und als ich die Erkenntnis hatte, dass wir da an einem neuen Punkt stehen, auch mit Robotikproduktion, was wir heute für unsere BHs, die wir heute für unsere BHs verwenden, haben mein Mann und ich beschlossen, das machen wir jetzt.
Ja, du sprichst es gerade schon an. Ihr gründet als Ehepaar oder ihr habt als Ehepaar gegründet. Ist das eher ein Vorteil, weil man sehr eng und vertrauensvoll zusammenarbeitet, oder auch eine besondere Herausforderung, weil eben es schwierig ist, private Dinge von geschäftlichen Dingen dann auch mal zu trennen?
Wir werden da sehr, sehr oft drauf angesprochen, weil und die Aussagen sind dann, oh Gott, mit meinem Partner könnte ich niemals zusammen Arbeit oder Unternehmen führen. Und Matthias und ich, wir haben uns damals auf der Arbeit kennengelernt. Wir wissen, dass wir sehr, sehr gut miteinander funktionieren. Wir ergänzen uns, aber wir haben auch eine gleiche Denkweise und Einstellung zur Arbeit. Und wir wissen, dass wir sehr gut miteinander arbeiten können, und daraus ist eine Freundschaft entstanden, und irgendwann haben wir gemerkt, dass wir uns privat auch vermissen, und somit die Arbeit stand eigentlich immer an erster, die Arbeit war zuerst, dann die Freundschaft, dann die Liebe, und das war für uns eine gute Basis, um das Ganze entsprechend so anzugehen. Also man sagt ja, Gründung, zusammen gründen ist eigentlich wie eine Heirat. Von daher, das haben wir schon ausprobiert und es klappt.
Ja, also ist, auch bei anderen Gründungsteams höre ich auch immer wieder, letztendlich, man macht fast schon Ehevertrag, wenn man zusammen ein Unternehmen gründet, und entsprechend ist es natürlich eine sehr, sehr enge Kombination. Jetzt zu eurem Standort. Wie man hört, bist du keine Schweizerin, aber euer Mein hat den Standort in Graubünden. Das ist in der Ostschweiz, für alle, die das nicht wissen. Welche Rolle spielt dieser Standort für das Unternehmen? Ist Graubünden für Fashion-Tech-Startups eher ungewöhnlich oder geradezu ein Vorteil, in der Schweiz zu gründen? Was ist da deine Einschätzung dazu?
Ich bin ursprünglich Münsterländerin, aber ich lebe mit meinem Mann schon seit 12 Jahren jetzt in der Schweiz. Und er hat seine Wurzeln in Graubünden sitzen. Das war für uns mit einem Grund dafür, in Graubünden zu gründen. Und wir sehen da sehr, sehr viel Potenzial, auch wenn man überlegt, vielleicht zukünftig eine Produktion von Main an den Standort zu ziehen, wäre Graubünden da perfekt geeignet. Und tatsächlich haben wir da auch spannende Förderungsmöglichkeiten gesehen, die uns geholfen haben, Main ins Leben zu rufen.
Und Graubünden, Nähe zu Österreich, Nähe zu Deutschland, ist ja auch schon mal für den deutschsprachigen Raum ganz, ganz vorteilhaft letztendlich. Genau, du hast gerade schon angesprochen, gute Fördermöglichkeiten in Graubünden. Wie sehen die aus? Lass doch mal die anderen dran teilhaben, ne?
Wir haben eine ganz tolle Stiftung gefunden in Graubünden, die uns den Start von Main ermöglicht hat und auch so, dass wir die ersten Mitarbeiter einstellen konnten. Und das hat uns stark geholfen, Main jetzt an den Punkt zu bringen, wo wir sind. Das alleine hat definitiv geholfen, und dann haben wir auch auf Partnerschaften gesetzt. Also wir haben eine starke Partnerschaft, sind wir mit der Produktionsstätte eingegangen und haben entsprechend eine Zusammenarbeit gefunden und Regelungen, wo man gemeinsam in die Zukunft blickt. Und da eine Win-Win-Situation. Ich glaube, wenn man es schafft, eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten zu kreieren, dann hat man sehr schnell sehr viele Leute mit on board.
Aber du hast gerade schon gesagt, die Produktion, dann hast du von Personal gesprochen. Ihr habt Personal. Ein Startup mit KI-Scanning, algorithmischer Schnittkonstruktion, automatisierter Produktion. Das klingt eigentlich wahnsinnig kapitalintensiv. Wie habt ihr es geschafft, hier Kapital aufzutreiben? Du hast gerade schon von Partnerschaften, von Win-Win-Situationen gesprochen. Gab es da irgendwie auch noch große Bankgespräche und andere Investoren, die da eingestiegen sind? Wie war das bei euch?
Bankgespräche sind, wenn man nicht gerade irgendwelche Werte im Hintergrund hat oder die für einen bürgen, dann sind Bankgespräche eher ernüchternd als Startup. Ja. Also die haben uns leider nicht weitergeholfen. Tatsächlich ist es so eben, wir haben eine Stiftung gefunden, die uns das erste Startkapital gegeben hat und damit konnten wir die entsprechende Entwicklung, also unser Konzept bestätigen und die Anfangsphase gestalten. Und dann sind wir haben auch sehr viel aus eigener Kraft gemacht. Also wir sind technologisch, mein Mann und ich, selber sehr gut aufgestellt und haben sehr, sehr, sehr viel in Eigenleistung auch gemacht und halt entsprechend die Produktion mit on board geholt, die halt mit den ersten Prototypen und Co. mit in die Vorfinanzierung gegangen ist.
Sitzt das Produktionsunternehmen dann auch bei euch um die Ecke in Graubünden oder habt ihr da lange Wege? Läuft technologisch, ist es ja heute alles möglich.
Wir produzieren heute am Standort Kroatien, was für den europäischen Markt natürlich perfekt ist, weil der Standort Graubünden hat natürlich heute noch den Nachteil, dass wenn man Europa beliefern will, die Zölle ein bisschen im Weg stehen. Genau, von daher jetzt zum jetzigen Zeitpunkt für die Frühphase, wo unser Unternehmen auch von den entsprechenden Mengen steht, macht der Standort Kroatien absolut Sinn, um in Europa zu wachsen, weil wir sehen uns als internationales Unternehmen und starten so. Aber tatsächlich ist es so, dass die Robotikproduktion, die wir haben, im Prinzip als kleine Units auch weltweit an diversen Standorten stehen kann. Also wir haben große Pläne und große Ziele.
Ja, genau, große Pläne, große Ziele. Du sagst das jetzt gerade schon. Bei Startups steht immer das große Wort Skalierung auf der Tagesordnung. Aber ihr macht eine sehr individuelle Lösung. Also praktisch jedes Produkt ist tendenziell anders. Das ist ja relativ schwer skalierbar. Was macht Main hier, damit man dann trotzdem skalieren kann, international?
Die Fashion-Industrie hat heute das große Problem der Retouren und auch der Vorproduktion, dass man im Prinzip heute schon produzieren muss und gar nicht weiß, was man morgen verkauft. Das heißt, viel Ware liegt, ist festsitzendes Geld oder was mit Ware an Lager liegt oder halt unverkauft bleibt oder halt, sagen wir, letztendlich nicht mehr rentabel, weil die Retouren so häufig zurückkommen oder dass man letztendlich gar keinen Gewinn mehr am Produkt hat. Und da setzen wir an. Also unsere On-Demand-Produktion ist vielleicht, was die Produktion selber angeht, mit Robotik zwar optimiert, aber natürlich immer noch teurer, als würde man jetzt in riesigen Mengen in Asien produzieren. Aber wir haben halt da Einsparungen, dass wir keine Lagerbestände haben, wir haben keine Überproduktion, wir müssen Waren nicht vernichten. Genau, und somit sind wir wirtschaftlich gesehen interessant.
Das bedeutet aber, ihr verkauft eure Produkte letztendlich immer über Online oder Webshop. Also es ist nicht geplant, den Vertrieb dann auch über Einzelhandelspartner oder solche Möglichkeiten zu realisieren.
Zum jetzigen Zeitpunkt sind wir ein reines E-Commerce-Business. Was wir uns vorstellen könnten, wären Partnerschaften oder Pop-up-Stores in naher Zukunft, um das Produkt auch fühlbar zu machen, weil da merken wir, da ist die größte Hemmschwelle oder ein maßgefertigtes Produkt online zu bestellen, was du eigentlich noch gar nicht in der Hand gehabt hast. Also da sind wir im Moment stark von Weiterempfehlungen abhängig. Genau, und es wird es natürlich einfacher machen, oder wenn man eine Anlaufstelle hat, wo sich die Frauen entsprechend das Produkt mal anschauen können oder anfassen. Von daher ist das definitiv ein Thema, über das wir gerade näher diskutieren, wie wir das realisieren können.
Aus meiner Sicht ist es ja dann auch notwendig, dass dann praktisch diese Pop-up-Stores oder so dann auch Bodyscanner haben, damit man dort die Bestellung auslösen kann. Also
den Bodyscanner hat ja jeder in seinem Handy. Du brauchst eigentlich, wir könnten uns auch im Café treffen und ich kann dir da erklären, wie du das mit deinem Handy machen kannst. Von daher braucht das der Pop-up selber im Prinzip, hat der Pop-up-Store in dem Sinne natürlich einen Handyscan vor Ort.
Wie ist das mit Marketing? Also Kunden kaufen ja erst Produkte, wenn sie Vertrauen in das Produkt haben. Und für jedes neue Unternehmen ist das natürlich eine Herausforderung, Vertrauen aufzubauen. Wie läuft das bei euch? Wie schafft ihr das, dass die Kunden zu euch kommen?
Die Neukundenakquise ist im Moment unser größter Painpoint, würde ich sagen. Also damit strugglen wir am meisten, weil, man muss den Ball ins Rollen kriegen, oder? Und wir haben jetzt die ersten Schritte haben wir eingeleitet, indem wir ein Referral-Programm, also ein Weiterempfehlungsprogramm eingeleitet haben, etc. Wenn man nicht riesige Gelder an Marketing Budget zur Verfügung hat, wird das der härteste Weg, den wir jetzt vor uns haben.
Absolut. Und das schließt sich gleich meine nächste Frage an. Letztendlich hast du sie schon ein Stück weit vorweggenommen. Was war denn die größte Herausforderung bisher beim Aufbau von Main? Welche große Hürde gab es technologisch, produktionstechnisch, kommunikativ? Also hier sind wir beim Marketing oder auch mental für euch. Gab es denn Stellen in den letzten Monaten, Jahren, wo ihr schon fast wieder dabei wart, zu sagen, nee, das funktioniert nicht?
Die größte Hürde ist sicherlich dadurch, dass wir dass das, was wir gerade aufbauen, gibt es so heute noch nicht. Das heißt, keiner sucht nach uns, oder? Keiner gibt jetzt im Internet ein, zeig mir mal einen maßgefertigten BH. Und wenn die Frauen nur nach BH suchen, oder, dann findet man uns im Moment natürlich noch nicht, weil es sehr, sehr große etablierte BH-Marken geben, die das Wort BH definitiv im Netz besetzt haben. Das heißt, Frauen müssen wirklich aktiv nach maßgefertigtem BH suchen. Und dann kommen wir auch an oberster Stelle, weil es das halt so noch nicht gab vorher. Aber eben die Frauen dahin zu bringen, wirklich uns auf dem Schirm zu haben und dann die Hürde zu nehmen, probiert das mal aus. Das ist im Moment schon sehr, sehr hart und auch die größte Herausforderung. Dann hat man natürlich ganz, ganz viele kleine, von wegen, man hat ein Event geplant und dann werden einem in der Nacht davor die Kühlschränke geklaut oder so. Und dann denkt man, ja, was machen wir jetzt? Es ist 30 Grad draußen, aber wir haben warme Getränke. Also es ist eigentlich jeden Tag, oder, kommen eigentlich Probleme auf einen zu, mit denen hat man definitiv nicht gerechnet. Also, und dann die, von denen man denkt, oder, das wären die größte Herausforderung, wie zum Beispiel, wie funktioniert das mit den Bezahlprozessen im E-Commerce, die sind dann irgendwie doch viel leichter als gedacht, weil zum Beispiel Shopify schon eine perfekte Lösung angebunden hat.
Aber du sagst es ja letztendlich, Startups zeichnen sich ja besonders durch die Problemlösungsfähigkeit aus. Und das scheint ja bei euch total gegeben. Das Beispiel mit dem Kühlschrank ist natürlich absolut zutreffend. Also andere lassen sich da ja schnell aus der Bahn werfen, aber ihr sucht einfach nach Lösungen und dann geht's weiter. Ja, genau. Learnings, habt ihr Learnings im Umgang mit Kunden oder im Umgang mit Partnern gehabt, die ihr vorher so nicht hattet? Also wo ihr vorher nicht diesen Einblick hatten, wie das Ganze läuft, vielleicht auch hier noch ein Wort dazu?
sagen wir, mein Mann und ich, wir sind von Herzen Produktentwickler und also wir lieben Innovationen und das ist auch das, sagen wir, was uns stark macht und auch, glaube ich, sehr resilient um den Startup aufzubauen. Da, wo wir wirklich gestruggelt haben, sind Bereiche, wo wir halt uns vorher nicht so ausgekannt haben, wie zum Beispiel, wie schreibe ich entsprechende Verträge, wie läuft das mit der Finanzierung, wie führe ich Investorengespräche. Das sind alles Themen, oder da mussten wir jetzt reinwachsen. Und ich glaube, was uns in dem Moment geholfen hat, ist einfach das Vertrauen zu haben, dass man alles nachlesen kann und für alles irgendwo eine Lösung findet. Man muss nur wissen, wo. Und das Vertrauen in sich selber ist wie der erste Schritt in die richtige Richtung.
Wenn ihr jetzt nochmal starten würdet, was würdet ihr komplett anders machen? Gibt's da was?
Ich würde mir einen Tick mehr für mich selber jetzt noch mehr Standfestigkeit in den Glauben meiner eigenen Intuition wünschen. Aber das war jetzt eine Learning-Phase, die habe ich jetzt im letzten Jahr machen müssen, weil man bekommt natürlich unheimlich viel Feedback von allen Seiten, aus dem privaten Umfeld, von Kundinnen, von Investoren, von Gesprächen, die man führt auf diversen Events. Und alle meinen es ja gut und geben einem Input. Und ich glaube, es ist auch wichtig, diesen Input anzunehmen. Aber man muss Input auch immer kritisch kurz hinterfragen und nicht direkt in alle Richtungen losrennen. Weißt du, was ich meine?
Verständlich, klar. Oft ist das direkte Umfeld sind die schlechtesten Berater, weil die einen mit den Vorbehalten ja immer wieder aus der Ruhe bringen oder auch den ab vom Weg bringen. Und da muss man sich schon auf seine eigene Intuition ganz gut verlassen können.
Ne? Genau, und die habe ich mir in dem letzten Jahr jetzt wieder zurückgeholt.
Okay, jetzt hast du vorher gesagt, wenn man BH googelt oder irgendwo eingibt, findet man euch nicht. Aber was du noch nicht gesagt hast, ist, wo findet man euch? Wie kann man mit euch in Kontakt treten? Wo findet man die Produkte? Was ist eure URL im Internet? Das sollten jetzt aber alle Hörerinnen ja jetzt auch mal wissen.
Wir unsere Webseite heißt its-mine.com. Der Hintergrund ist eben, when it's made for me, it's mine. Also itsmine.com ist die Webseite und das ist unser Shop und da findet man unsere Produkte und natürlich auch unsere Kontakte. Und sonst, ihr könnt mir auch gerne auf LinkedIn schreiben oder auf Instagram findet man uns auch.
Ja, also ich schreibe ja immer bei den Founder Talks die Shownotes und da gebe ich nochmal die URL ein, also die Internetadresse, dann gebe ich nochmal dein LinkedIn-Profil, wenn du einverstanden bist, auch noch unten rein, sodass dann die direkte Kontaktaufnahme auch möglich ist.
Für deine Zuhörerinnen, Holger, haben wir auch noch einen kleinen Vorteilscode, den du auch gerne mit in die Kommentare schreiben kannst, wenn du das
wunderbar
möchtest.
Wunderbar, schreibe ich mit rein. Linda, dann bedanke ich mich erstmal für das super spannende Gespräch. Ich hoffe, es hat auch für die Hörerinnen und Hörern auch ein bisschen Mehrwert gebracht und ich wünsche euch ganz, ganz viel Glück, dass ihr durchstartet. Hört sich alles schon super professionell an und eigentlich steht dem Erfolg nichts mehr im Wege. Vielen Dank fürs Gespräch.
Danke, Holger. Dir noch einen schönen Tag. Tschüss.
Founder Talks, der Podcast zu den Themen Startup, Existenzgründung, Unternehmensnachfolge und Innovation.